Hallo, ich möchte gern 5 frühstücken.
Moin moin und herzlich willkommen zum Filmfrühstück. Schön, dass ihr wieder reinhört. Ich bin der Daniel von filmtoast.de und heute habe ich den lieben Leo an meiner Seite. Grüß dich, Leo.
Hallöchen in die Runde. Ja, heute nehmen wir mal mich fort auf. Wir hören uns ja meistens dann doch eher remote, aber heute dachte ich mir, ich komme zu dir ins schöne Köln, weil wir haben ja auch im schönen Köln einen Film gesehen, über den wir heute reden wollen.
Genau, im schönen Köln, und es passt ja, wenn jetzt hier ein Düsseldorfer und ein Kölner aufeinandertreffen, da ist ein bisschen Civil War im Raum und das haben wir uns nämlich auch angeguckt. Bevor wir gleich aufs Fantasy-Filmfest flitzen, haben wir uns gedacht, nehmen wir heute noch eine schöne Folge auf und reden ein bisschen über den neuen Film von Alex Garland. Bevor wir dazu kommen, Leo, was hast du denn zuletzt geschaut?
In letzter Zeit habe ich eine Serie geschaut, ganz viel, nämlich Ripley, die ja auch auf Netflix war, die talentierte Mr. Ripley-Adaption, die hat mir sehr gut gefallen, mit Andrew Scott. Und in den letzten Tagen habe ich mich vorbereitet auf einen Film, den wir heute schauen, nämlich The Roundup, den neuen Film. Und da habe ich den ersten Teil wie Outlaws und dann den zweiten eben The Roundup gesehen. Mochte den zweiten auf jeden Fall ein bisschen mehr als den ersten. Der erste war mir ein bisschen platt und zu lang. Und der zweite war dann schon ein bisschen mehr in so eine, ja, Bud Spencer-artige, auf die Fresse gekloppe Richtung, aber mit irgendwie ordentlich Wumms, das war ganz nett. Und gestern habe ich dann nochmal einen Filmklassiker nachgeholt, nämlich von Roberto Rossellini, Deutschland im Jahre Null. So ein Klassiker des Neorealismus aus Italien. Und das waren so ein bisschen die letzten Filme, die ich gesehen habe. Also einmal Serie, zweimal auf die Fresse und einmal dann, ja, Arthouse-Filmgeschichtsdrama. Also der bunte Mix halt. Und wie war es bei dir, Daniel?
Buntes Potpourri, sagt man ja immer so schön, ne? Hast du denn eigentlich auch den zweiten The Roundup und den dritten Crime City Film gesehen dann quasi? Es gibt ja The Outlaws, The Roundup und The Roundup No Way Out.
Den dritten habe ich dann eben nicht gesehen, weil den kann man nirgendwo streamen und ich war dann doch zu geizig, um was auszuleihen, beziehungsweise mir fehlte auch die Zeit und habe dann gesagt, okay, da muss ich passen, aber da du mich ja vorbereitet hattest auf die Reihe und meintest, ja, ist wie ein bisschen wie der Tatort, da muss man nicht jeden Fall gesehen haben, um die Story zu verstehen, Hauptsache man kennt ein bisschen die Charaktere, dachte ich mir, den kann man auch entbehren.
Genau, und ich muss zugeben, ich habe auch schon wieder vergessen, worum es in dem zweiten The Roundup eigentlich geht. Also The Roundup No Way Out, weil, sag mal, es geht ja weniger um die Fälle, die sind natürlich spannend, wenn man es schaut, aber es geht ja eher um die Kloppe und dass es schallert. Deswegen bin ich aber froh, dass sie dir insgesamt gefallen haben. Ich habe auch Ripley gesehen. Hätte ich jetzt von erzählt, aber du hast ja jetzt gerade schon schön zusammengefasst, dass es einfach eine tolle Serie ist. Deswegen wähle ich mal Fallout, die Serie auf Amazon Prime, die die Spiele adaptiert. Ist wirklich eine gelungene Spieleadaption, wie ich finde. Sind viele Details für Fans drin, erzählt trotzdem eine eigene Geschichte. Ist jetzt halt nicht super tiefgründig, also dreht das erzählerische Rad im Serienbereich jetzt nicht unbedingt neu. Aber ich finde, aufgrund der ganzen Atmosphäre, die es ausstrahlt, der Details, die da für Fans drin sind, kann man sich das auf jeden Fall anschauen. Hast du da auch schon reingeguckt?
Nee, bis jetzt noch gar nicht. Ich habe ja auch die Spiele nicht gespielt damals, weil ich einfach keinen PC damals hatte, glaube ich, der das gut wiedergeben konnte. Und war darum ein bisschen, ja, okay, ich schaue dann mal rein, habe es irgendwie jetzt noch nicht zeittechnisch geschafft, aber ich höre von allen Ecken eigentlich echt nur Positives. Deswegen ist es auch ganz doll bei mir auf der Liste. Aber ja, darf man eigentlich nicht schauen, weil das ist ja alles zu woke geworden, Fallout. Genau wie unser Film, der ist ja auch viel zu woke und da sind wir mal gespannt. Aber nee, Fallout ist bei mir noch auf der Liste.
Genau, das ist ein Charakter, der wird mit They angesprochen. Das ist für die Zukunft, apokalyptische Zukunft, viel zu woke. Nee, sowas geht überhaupt nicht. Ja, du hast ja schon eine schöne Brücke geschlagen, gerade zu Civil War von Alex Garland, der, obwohl er eigentlich gar nicht so richtig Stellung für ein Lager bezieht, trotzdem natürlich unter rechtem Beschuss steht, weil das alles viel zu liberal und viel zu woke ist, was uns da gezeigt wird. Bevor wir da jetzt aber tiefer einsteigen, wie stehst du denn so zu Alex Garland und seinen vorherigen Werken?
Ja, also Alex Garland ist mir, glaube ich, das erste Mal so richtig so aufgefallen, muss ich ehrlich sagen, dann als Ex Machina rauskam. Das war so ein bisschen der Startschuss, wo ich angefangen habe, ihn zu verfolgen so ein bisschen und habe dann auch Man gesehen. Also ich bin nicht der tiefste Experte da drin, das muss ich ehrlich sagen, aber ich mochte eigentlich alle Filme, die ich da von mit ihm gesehen habe auch und war eigentlich ein großer Fan. Ich finde Ex Machina seinen besten Film bis dahin auch, fand ihn super intelligent, ich mag einfach, wie der aufgebaut ist und mochte ich einfach gerne und ist für mich ein sehr kluger Regisseur, der weiß, was er tut und deswegen hatte ich schon Lust auf den Film, hab mir aber auch gesagt, ja, ich bin einfach mal gespannt und schaue jetzt auch keine Trailer und informiere mich auch nicht zu sehr, worum es da geht. Einfach mal reingehen und schauen.
Ja, da fing ich an, ihn zu verfolgen, die berühmten ersten Worte eines Stalkers. Ja, mir geht's genauso. Ich bin sowohl Fan seiner Filme als auch seiner Drehbücher. Ich habe ihn ja damals als junger, aufstrebender Filmfan kennengelernt in einem kleinen Indie-infizierten Drama namens 28 Days Later. Das hat er ja damals geschrieben. Da habe ich das erste Mal so seinen Namen wahrgenommen. Und als er dann auch selbst angefangen hat, Regie zu führen, war ich da auf jeden Fall Feuer und Flamme. Deswegen ging es mir wie dir. Ich war super gespannt und habe mir gedacht, so ey, neuer Alex Garland-Film. Ich mochte Man als einer der wenigen.
Ja, ich war auch gefühlt, weil was bei mir im Kino einer von zwei Leuten von so einer 12er-Gruppe, die sagten, ey, war doch gar nicht so schlecht.
Ja, der kam ja auch nicht allzu gut an und deswegen habe ich mich gefreut auf Civil War und habe dann direkt gedacht, ey, ich gehe da sowieso rein. Also keine Trailer, so wenig Infos wie möglich. Ich habe mich halt nur gefragt, wie möchte man entsprechend in diesem Setting, in dieser Geschichte etwas Kohärentes erzählen, was nicht einfach nur Leute gehen sich an die Gurgel ist. Ob das gelungen ist, da kommen wir gleich zu. Wir gehen einmal Cast und Crew durch. Alex Garland führt hier natürlich Regie, hat auch gleichzeitig das Drehbuch geschrieben. An der Kamera haben wir wieder Rob Hardy, der zum Beispiel für Ex Machina und Annihilation sowie für Man, also die anderen Garland-Filme, die Kamera bedient hat. Und er war DOP bei Mission Impossible Fallout. Musik steuern Ben Salisbury und Geoff Barrow bei. Die haben auch bei Ex Machina Annihilation den Soundtrack beigesteuert. Ist also so eine kleine Gruppe, die er da um sich geschart hat für seine Filme und die er jetzt auch wieder bei Civil War am Start ist. Im Cast haben wir einmal Kirsten Dunst als Kriegsreporterin Lee Miller. Lee Smith als Kriegsreporterin Lee Smith. Kirsten Dunst kennen wir natürlich wie alten Hasen aus Spider-Man. Die Jüngeren vielleicht dann als Marie Antoinette. Bist du Fan, Leo?
Von Marie Antoinette habe ich nicht gesehen, aber von MJ Kirsten Dunst, ja, auf jeden Fall. Und ich muss natürlich auch sagen, sie spielt natürlich auch in Eternal Sunshine of a Spotless Mind mit, den ich ja sehr mag, zu deutscher Vergissmein nicht. Und ich glaube, der letzte Film, in dem sie ja sonst aufgetaucht ist, war ja The Power of a Dog, wo ich nicht Riesenfan war von, aber der bei vielen sehr gut ankam.
Ja, ich glaube, wir haben uns alle damals gewünscht, wir wären Tobey Maguire, der kopfüber vom Seil hängt.
Ja gut, ich war damals 3 oder 4, deswegen, also ich nicht, aber du schon.
Ich schon, ja. Dann haben wir noch Wagner Moura mit dabei, den kennen viele aus Elysium und The Gray Man. Ich muss sagen, mir persönlich war er gar nicht so sehr auf dem Schirm. Also man hat es ja oft bei Schauspielerinnen und Schauspielern, deren Namen man vielleicht nicht ganz präsent hat, dass man dann die Gesichter sieht und sich denkt, ach ja, klar, der oder die Person, die kenne ich. Bei Wagner Moura war es so, ich habe ihn auf dem Screen gesehen und mir hat er gar nichts gesagt. Wie war es da bei dir?
Also ich kenne ihn vom Namen auch, weil er zum Beispiel auch in Narcos mitgespielt hat. Da spielt er ja, glaube ich, eine Version von Pablo Escobar. Also nicht die Original, weil die ist ja Pedro Pascal, aber in irgendeiner Variante spielt er Pablo Escobar. Deswegen kam der Name mir immer vor. Und weil Wagner Moura jetzt auch nicht der John Smith-mäßigste Name ist, also den merkt man sich. Und er hat im letzten... Der gestiefelte Kater hat er auch mitgespielt, hat den Wolf gesprochen und daher kannte ich seine Stimme, weil ich den UV gesehen habe. Und sonst, ja, The Gray Man hat er auch mitgespielt, aber der war ja auch eher zum Vergessen. Wie gesagt, für mich so ein Name auch, ja, kennt man, aber ich hatte eher so das Ding, ich kenne den Namen, aber ich könnte dir nicht sagen, wie er aussieht, bevor ich ihn hier gesehen habe.
Ja, anhand des Schnäuzers könnte man den Pablo Escobar noch ein bisschen herleiten, den er da trägt bei Civil War. Auch ein Name, den man ja nicht vergisst, weil er auch sehr besonders ist, ist Kaylee Spaney. Die kennen wir jetzt seit letztem Jahr aus Priscilla und vielleicht der eine oder andere auch schon aus Vice. Da hat sie, glaube ich, die Tochter gespielt.
Ich glaube, ja. Ich kenne sie auch noch aus Bad Times at El Royale. Da ist sie ja auch noch dabei. Und genau, das, aber sie ist, ja, ich glaube, sie hat irgendwie, sie spielt eine der Chaney-Töchter irgendwie in Vice, aber so in jüngeren Jahren auf jeden Fall noch.
Genau, sie ist ja jetzt durch Priscilla im letzten Jahr eher so ins Spotlight gerückt. Und ich muss auch sagen, ich habe erstmal ein bisschen gebraucht, bis ich sie zuordnen konnte, weil das Gesicht kam einem natürlich bekannt vor, aber sie ist in Priscilla natürlich auch so jung geschminkt. Ich meine, sie hat schon so eine sehr jugendliche Ausstrahlung, aber in Priscilla ist sie dann nochmal sehr püppchenhaft geschminkt, damit es auch entsprechend zur Zeit passt.
Total, ja, also da war ich auch so, ich war so die ganze Zeit so die erste halbe Stunde so, wer ist das denn? Mhm. Keine Ahnung, wie sie gemeint hat, oh scheiße, das ist Kaylee Spaney, stimmt ja. Also der Unterschied ist wirklich gravierend zwischen diesen zwei Filmen, wie da irgendwie, wo man merkt, was Make-up und halt Kostüme einfach aus einer Person machen kann.
Ja, das stimmt. Gerade auch, weil Civil War natürlich einen sehr geerdeten Look hat. Die Leute sollen natürlich jetzt auch nicht alle aus dem Ei gepellt aussehen. Wir sind ja in einem Bürgerkrieg in den USA. Da kommen wir jetzt auch storytechnisch zu, aber ich möchte natürlich noch einmal Stephen McKinley Henderson erwähnen, der hier mitspielt. Den kennen viele natürlich aus Dune. Jetzt leider nicht aus Dune 2, da ist er herausgeschnitten worden. Da hat sich auch Alex Garland in einem Video sehr drüber beschwert. In Lady Bird war er noch mit dabei, als Priester, wenn ich mich richtig erinnere. Und in Manchester by the Sea hat er auch mitgespielt.
Und in Bo is Afraid letztes Jahr, da spielt er den Psychiater, glaube ich.
Stimmt, ja.
Und ist für mich so der klassische Nebendarsteller, aber den ich einen sehr, sehr guten Schauspieler finde, wo ich mich immer freue, wenn ich den sehe, weil ich finde, dass er irgendwie was hat, was ich sehr angenehm finde. Und der ist irgendwie cool und mag immer sehr, wenn er irgendwo auf dem Plan ist. Deswegen große Liebe an Stephen McKinley Henderson, ja.
Genau, der strahlt so eine Wärme, so eine väterliche Wärme aus. Und ich habe jetzt gestern noch einen Tweet gesehen, da hat jemand quasi Screenshots seiner diversen Rollen gepostet und hat einfach nur drüber geschrieben, hört bitte auf diesen Mann, weil er auch immer so diese Mentorenrolle hat, die Rolle des Mahners. Und oft passiert es eben, dass die Leute nicht unbedingt auf ihn hören und es hinterher bereuen.
Ja, einfach ein sehr sympathischer Schauspieler und der wirklich echt so dieses Väterliche, dieses Beraten. Also ich könnte mir auch nie irgendwie als moralisch schlechte Figur vorstellen, weil irgendwie ist er einfach ein kluger Mensch, der meistens aber irgendwie nicht so kluge Enden hat am Ende.
Ja, ein bisschen tragische Figur meistens, das stimmt. Dann legen wir mal los, steigen wir mal in den Civil War ein. Ihr könnt es euch anhand des Namens schon denken, wir befinden uns in einem Bürgerkrieg, der spielt diesmal in den USA. Und zwar haben wir hier die Western Forces, bestehend aus Kalifornien und Texas, die gegen die restlichen USA zu Felde ziehen. Ein paar Staaten, die sich lossagen wollen, weil wir eben einen Präsidenten im Weißen Haus sitzen haben, der anscheinend nicht jedermanns Geschmack ist. Und so wiegeln sich die eigenen Staaten eben gegen das Weiße Haus auf. Und wir befinden uns jetzt in einer heißen Phase und begleiten ein Team von Kriegsreportern, die ja den großen Wurf landen. Die haben nämlich die Möglichkeit, den Präsidenten zu einem raren Interview zu treffen, machen sich von New York auf ins Weiße Haus nach Washington und der Film begleitet eben diese Truppe. Und ich fand eigentlich, das war schon ein recht guter Kniff, denn ich habe mich davor gefragt, klar, man kann das eben ausschnittsweise zeigen, aber willst du mir einfach nur Gewalt im Bürgerkrieg präsentieren? Ja, weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Und mit diesem Kniff, dass man die Leute quasi auf eine Quest schickt, einmal durch die USA so ein bisschen durch, ist ja jetzt keine große Strecke von New York nach Washington, aber durch Kriegsgebiet durch, kommt man ja auch da ein bisschen auf seine Kilometer. Wie fandst du denn so allgemein den Einstieg und die Prämisse des Films?
Ich fand die ziemlich gelungen einfach, weil es, also klar, muss man sagen, es kommt zu einem guten Zeitpunkt raus für den amerikanischen Kinomarkt, muss man ehrlich sagen, aber ich mag die Prämisse, weil die was sehr Natürliches hat, sage ich mal so ein bisschen, und eine sehr einfache Prämisse, muss man sagen, aber die sehr, sehr konsequent ausbaut. Und das finde ich eigentlich eine sehr, ja, sehr schöne Art und Weise, wie man in die ganze Thematik einführt und was sich daraus entwickelt. Das ist für mich eine sehr kluge Machart, anders als zu sagen, wir konstruieren jetzt ein riesiges Szenario und das sehe ich darüber hinweg zum Beispiel, dass in Amerika wurde ja dann so ein bisschen dieser Film so als Lacher verschrien, weil das Texas und Kalifornien sich jetzt verbünden würden. Und für mich ist es so, okay, ja, es wird direkt so ein bisschen abstrahiert, weil, ne, in unserer aktuellen Welt vielleicht nicht, aber was weiß, was in 2 Jahren passiert, maybe who knows, ne? Ich sag's mal so, die USA sind immer sehr unzuverlässig in manchen Sachen, sage ich mal, und es könnte ja passieren und ich finde, dass dieser Film sich da sehr ernst nimmt und trotzdem auf eine sehr gute Art und Weise da in das Thema einführt.
Ja, und ich finde, das zeigt 2 Sachen. Einmal, dass es Alex Garland an sich überhaupt nicht um die aktuellen politischen Meinungen geht. Also er versucht das einfach zu abstrahieren und sagt, guck mal, indem ich quasi 2 Gegenpole so zusammenstelle, zeige ich eigentlich, dass ich hier überhaupt nicht aufmachen will. Jetzt kämpfen gerade die gegen die in den USA und beziehe irgendwie Stellung für eine Seite. Sondern er sagt einfach, passt auf, so indem Spannungsfeld, in dem ihr euch gerade befindet. Wenn ihr so weitermacht, kann das hinterher so und so ausgehen. Und auf der anderen Seite habe ich auch schon Stimmen aus den USA gehört, die gesagt haben, ey, wir sind gar nicht so weit auseinander mit den Texanern. Und gerade wenn man sich dann Leute wie Elon Musk anguckt, die vor ein paar Jahren noch für die Demokraten das Geld hinterhergeworfen haben, die jetzt dann auch wieder der anderen Seite des Spektrums angehören, das kann halt auch in Kalifornien, gerade in dieser Tech-Bubble, so schnell gehen, dass sich das dreht, dass es auch durchaus realistisch sein kann, dass mal irgendjemand als Republikaner in Kalifornien sitzt und sich dann mit Texanern zusammentut. Wie du eben schon sagtest, das kann halt so schnell gehen, dass da eigentlich alles möglich ist.
Eben, und es ist jetzt nicht so, als wäre sozusagen Texas der rechtsextremistischste Staat und Kalifornien dagegen halt irgendwie eine kommunistische Parzelle. Ne? Also wir sehen es ja, wir sind natürlich kein Politik-Podcast, aber trotzdem, man sieht es ja auch, dass irgendwie immer es war so, dass auch Leute wie Schwarzenegger oder Reagan waren ja auch mal Gouverneure und klar, vielleicht andere Republikaner als heute so ein bisschen zum Teil, zumindest einer von beiden, aber ja, es ist ja trotzdem eine andere Sichtweise. Und ich sag mal so, das ist ein ganz spannendes Szenario, was da aufgemacht wird, und ich finde, dass das ausgespielt wird auf eine, wir wollen es auch gar nicht zu sehr ausbreiten. Das ist jetzt nicht so eine tiefgreifende politische Analyse. Passt das jetzt wirklich zueinander? Sonst einfach, das ist jetzt Krieg und das sehen wir jetzt als so an und gut, und da werdet ihr jetzt reingeworfen. So wie in einem Videospiel, wo du jetzt auch nicht erstmal eine 15-minütige Einleitung und ein Grundseminar in Politikwissenschaft oder in Friedens- und Konfliktforschung bekommst, um dann eben reingeworfen zu werden. Das ist einfach, das ist jetzt der Stand, und warum das so ist, kannst du ja immer noch in deiner Geschichte dann nach und nach ergründen, oder du lässt es raus und sagst, okay, müsst ihr halt mitleben.
Und ich finde gerade dieser Twist, dass du nicht gesagt bekommst, worum es eigentlich geht in diesem Konflikt, warum die gegeneinander kämpfen, das ist ja auch die Perspektive, die du als Person in diesem Krieg hast. Wir werden ja in dem Sinne als Beobachter mit reingeworfen, gerade weil wir auch mit Kriegsreportern unterwegs sind. Wir sollen uns so fühlen, als wenn wir in diesem Krieg sind. Wir haben eigentlich alles zu verlieren, aber es ist gar nicht unser Krieg. Es wird von jemand anderem ausgetragen, mit anderen Zielen, die auf uns oktroyiert werden, ohne dass wir da was dafür können. Dementsprechend sind wir genauso ohnmächtig wie die Figuren, die sich eigentlich nur im Spielball dieser Mächte fühlen, ohne dass uns da jetzt haargenau erklärt wird, warum haben denn Leute da Beef und warum kämpfen Leute gegeneinander.
Ja, genau. Es ist einfach auch eine gute Art und Weise. Ich finde es auch sehr positiv, wie du es schon meintest, dass es eben nicht erklärt wird, weil so ist es wirklich, okay, wir werden mit dieser Gruppe an KriegsreporterInnen in diese Situation reingeschmissen, und es gibt auch für uns keinen logischen Ausweg, dass wir jetzt nicht sozusagen über denen stehen und sagen, ja, sollte man nicht eher das und das tun, weil du hast keine Ahnung gerade um die Zustände, und das verstärkt es für mich irgendwie noch zusätzlich, dass man sagt, okay, da gibt's gar keine andere Möglichkeit, um da jetzt irgendwie zu denken, okay, aber wäre das vielleicht nicht das und das klüger? Du musst es so annehmen, und anders geht's nicht.
Du hast ja eben schon mal angedeutet, das kommt natürlich jetzt zu einem guten Zeitpunkt raus, das Ganze. Wir haben ja dieses Jahr US-Wahlen. Da ist ja die eine oder andere Stimme, die ja auch schon sehr kalkulierte Release-Politik anprangert. Aber ich muss sagen, ist natürlich auf der einen Seite von A24, die den Film vertreiben, natürlich ein guter Move zu sagen, wir bringen einen politischen Film über die USA im Wahljahr raus. Auf der anderen Seite, weiß nicht, ob das wirklich einkalkuliert war, aber wo dann eben entsprechend auch so rechte Kräfte ein bisschen mit reinspielen und quasi gratis PR machen, ist dann der Aufschrei, der natürlich kommt, weil natürlich viele Leute auch dabei sind, die das so als liberal-linkspopulistischen Film auswerten.
Total, also man muss ja auch ein bisschen sich das anschauen. Ich finde es witzig, wenn Leute vorwerfen, dass ein Film über Politik bei einem politischen Event in nächster Zeit einfach rauskommt. Das ist so, als würde man sagen, ja, das ist aber unfair, dass der Weihnachtsfilm zur Weihnachtszeit rauskommt. Also das finde ich ein ziemliches Bullshit-Argument, ehrlich gesagt. Der Aufschrei war sicherlich kalkuliert. Ich sag's mal so, wir haben es ja heute in der aktuellen Zeit auch bei einem deutschen Nationaltrikot gesehen, dass man weiß, okay, wir releasen das und wir können gleich den Antwortspot so ein bisschen mitproduzieren, weil die Leute werden sich aufregen. Und ich bin mir sicher, dass A24 das mit einbezieht, weil also man war, es war ja klar, da kommt ein Film, denn irgendeine Art und Weise ja Amerika kritisiert, und da wird der Aufschrei groß sein. Und warum sollte man den nicht zu einer Zeit wie halt im US-Wahlkampf halt rausbringen? Und ich finde, dass er da einen relativ zeitgemäß und auch zeitloses Porträt zeigt, weil es könnte auch, der könnte auch 2 Jahre später rauskommen oder 2 Jahre früher. Die Zustände sind ja jetzt nicht innerhalb von 3 Wochen so gewachsen, sondern das ist irgendwie ein schwelendes Problem, was schon immer da war und einfach was jetzt explodiert. Und der Film zeigt es einfach auf eine sehr kluge Art und Weise, finde ich. Und wir haben ja bei der Pressevorführung schon mal ein bisschen über andere Spiele und Serien geredet, die das ja auch schon genannt haben. Also ich finde es eine gute Art und Weise, wie das halt aufbereitet wird.
Ja, da sind auf jeden Fall ein paar schöne Referenzen drin. Das können wir gerne mal aufgreifen. Und zwar hast du nach der PV, da bin ich übrigens sehr neidisch drauf, dass ich dann quasi noch mit den Worten ringe und Dinge verarbeite und du da stehst und sagst, ja, das ist eine hochtrabende Entmystifizierung des filmischen Roadtrips. Und ich dann da stand so, ja, so schnell das Ganze einordnen, analysieren würde ich auch gerne können. Aber ich fand diesen Punkt des Roadtrips sehr spannend, denn der Film nimmt ja quasi diese Prämisse und sagt, wir müssen jetzt von New York aus nach Washington, können aber nicht die direkte Route nehmen, weil da natürlich Konflikte und die Frontlinie dazwischen sind. Nimmt das aber als Anlass, uns quasi so einen kleinen Querschnitt der USA zu zeigen während dieses Konflikts. Das fand ich einmal super spannend gemacht und hat natürlich auch diverse Anspielungen dann auf Filme und wie du eben sagtest, auch Spiele, um das Ganze dann einerseits so als Aufhänger zu nehmen, auf der anderen Seite auch so ein bisschen zu entmystifizieren.
Total, also ich finde die Idee allein, dass man sagt, okay, wir fahren jetzt von New York nach Washington. Ist eigentlich klassische Roadtrip-Prämisse. Normalerweise, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen Roadtrip-Movie wäre das, ja, okay, ich muss zur Hochzeit meines Bruders kommen in 3 Tagen und ich nehme jetzt 4 AnhalterInnen mit und dann, oh nee, wir können jetzt nicht über die Strecke, weil da ist irgendwie wegen einem Vulkanausbruch das und das und dann fährt man da durch. Und hier wirkt es natürlich ein bisschen natürlicher, weil das alles Leute sind, die da irgendwie dazugehören zu einer journalistischen Berichterstattung. Und dennoch klappt das eigentlich ziemlich gut, weil es auf eine sehr dokumentarische Art und Weise funktioniert. Und ich finde, dass man da relativ wenig von den Großstädten sieht. Das ist ja das Spannende. Also man fokussiert sich nicht zu sehr auf Großstadt hier, sondern eigentlich auch ziemlich viel auf dieses Land dazwischen so ein bisschen, auf diese Fahrt und bei wem man dort so trifft. Und das sind sehr weitläufige Gegenden, muss man auch sagen. Und so diese amerikanische Prärie, über die ja manchmal auch so in Horrorfilmen ja auch häufig reflektiert wird, oder Stranger Things sind ja auch diese kleinen Städte oder ja, so, das habe ich eigentlich schon sehr spannend gefunden und eben bei mir war immer ein Punkt halt Far Cry 5, den ich durch bis zum Genüge jetzt auch immer genannt habe als Idee, was mir da direkt einfiel, weil so diese langen amerikanischen Bundesstraßen, da ist mal ein Hof und da werden mal plötzlich 2, 3 Leute, weil sie in Far Cry 5, weil sie nicht gläubig sind, sozusagen mal kurz erschossen, so ein bisschen. Also das Grauen eigentlich in so einer Einöde und eigentlich am Peak der Langeweile so ein bisschen, das hat irgendwie für mich sehr gut funktioniert und es funktioniert hier auch wieder sehr gut, finde ich, weil da sehr, sehr viel mitgespielt wird, ja.
Ja, Far Cry 5 ist ein schönes Beispiel, weil das natürlich auch mit dieser Thematik spielt und weil sich Ubisoft damals auch vorwerfen musste, man ist dazu unpolitisch, ne, man macht quasi politische Themen auf, aber sagt hinterher so, ja, aber um Politik geht's ja hier gar nicht in diesem Spiel. Ich war tatsächlich bei The Last of Us, einmal, weil du auch ja fast schon wie so eine postapokalyptische Welt hast und es ist ja bei Last of Us, obwohl du die Infizierten hast, ja eher um die menschlichen Dramen geht. Du das hier auch hast, auch mit diesen Verhältnissen zwischen Mentorin und Schülerin, das hier aufgemacht wird. Und gleichzeitig hast du auch wirklich musikalisch diese Klänge, dass du halt einfach zwischendurch so eine Akustikgitarre hast, die drunter spielt. Also hatte ich schon groß Last of Us Vibes.
Total, also auch dieser ganze Soundtrack, da muss man auch schon mal drauf eingehen. Das ist ja so ein richtiger Hillbilly Country, I love my country, Country, sehr viel Country jetzt in diesem Satz. Aber wirklich so ein sehr patriotistischer, schöner, landliebender, also das Land, nicht die Nation liebender Country, und der passt sich sehr gut diesem Roadtrip an, der so eigentlich ja so eine Gemächlichkeit eigentlich immer porträtiert, der Roadtrip, und hier eigentlich das komplette Gegenteil, nämlich eigentlich eine Flucht und eigentlich eine Notsituation, und hier ist es eigentlich so, ja, okay, der Soundtrack zeigt uns ja eigentlich so, eigentlich geht's ja doch um, schaut mal, wie schön die Felder hier sind und was das alles uns zeigt. Und das mag ich eigentlich immer sehr gern, wenn so Serien und Filme und Videospiele uns hier auch ein Kontrastprogramm zeigen. Und ich habe The Last of Us zwar nur das Spiel gespielt, den ersten Teil, und da auch, glaube ich, nie zu Ende, aber so ein bisschen dieser Aspekt ist ganz schön. Du hast aber jetzt schon die persönlichen Schicksale erwähnt und ich finde, das ist ja der große Unterschied zu The Last of Us, dass die hier ja zwar auch gezeigt werden, auf eine ganz abstrakte Weise, aber nämlich, denn das muss man ja auch sagen, da können wir auch zu einem der wichtigen Punkte gehen, der Rolle von Kriegsreportage sozusagen. Und du hast ja doch schon vorhin nicht kurz im Namen getäuscht, wie du hast Lee Miller gesagt und nicht Lee Smith, weil Lee Miller ist also die große Kriegsreporterin des Zweiten Weltkriegs gewesen, so, die auch so eine der ersten war, die dann so in Deutschland war, gerade zu Kriegsende, glaube ich, und da auch Bilder gezeigt hat von Städten, wo sich der Bürgermeister, als er vom Tod Hitlers erfahren hat, sich erschossen hat und dann tot noch in seinem Amtszimmer liegt und sowas. Und das wird ja auch transportiert, so diese menschlichen Schicksale, aber durch die Brille dieser Kriegsreporterin Lee Smith, der wir ja folgen, und ihrer ganzen Entourage. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, dass da menschliche Schicksale und gesellschaftliche Schicksale wieder sehr schön verwoben werden.
Genau, und auch wie Lee selbst versucht, ihre menschliche Seite zu unterdrücken, um die Bilder für sich sprechen zu lassen. Sie sagt ja auch an einer Stelle, dass man möglichst neutral an die Situation rangehen sollen. Nicht wir erzeugen die Bilder, sondern die Bilder erzeugen sich selbst. Das heißt, sie will das für die Nachwelt festhalten, aber wir merken auch selbst in ihrer Entourage, dass nicht alle unbedingt dieser Prämisse folgen. Und ich finde, so sehr die Wichtigkeit von Kriegsreportagen da rausgestellt wird, so sehr wird auch gezeigt, wie manche eben sich vielleicht für zu wichtig nehmen oder in der Euphorie des Moments fast schon Spaß am Gezeigten haben. Das heißt, da wird durchaus auch ein bisschen Kritik aus der journalistischen Perspektive aufgemacht.
Total, also auch sieht man das bei manchen Szenen, wenn die JournalistInnen halt in so einem Hotel in New York sitzen und da ist so ein bisschen, ja, wir haben keinen Strom mehr, aber ach, keine Angst, in 20 Minuten geht der Notstromaggregator an und komm, wir trinken jetzt nochmal ein und dann buffen wir nochmal ein und so ein bisschen. Und du siehst, das ist so eine ganz eigene Parallelgesellschaft. Draußen werden halt Leute abgeschlachtet und die sitzen halt in ihrem Hotel und wissen halt, uns kann keiner so ein bisschen was antun, weil wir sind ja als im Journalismus tätige Menschen, haben wir einen Sonderstatus. Und das zeigt der Film auch ganz deutlich, so ein bisschen auch eine Kritik daran. Also er huldigt das schon und sagt, es ist wichtig und die Macht der Bilder wird hier immer wieder rausgestellt und auch die Macht, die Leute haben, aber auch natürlich den Schmerz. Aber es möchte auch nicht sagen, ja, schaut mal, die sind alles HeldInnen, ne? Also wird auch gezeigt, das sind auch einfach manche kaputte Arschlöcher so ein bisschen, also muss man ehrlich sagen, die auch, ne, nicht davor zurückschrecken, irgendwie, ne, vor irgendwie sich an jemanden ranzumachen und da kommen wir machen noch das und oh, ich habe mega Bock, ich hoffe, wir sehen ein paar Leichen so ein bisschen. Also auch wirklich dieses Blut geleckt haben, das wird schon sehr deutlich da gezeigt und das gefällt mir sehr gut, weil es wird zwar nie direkt kommentiert, aber es zeigt einfach alle Facetten und es lässt eigentlich sein Publikum, entlässt es mit der Idee, okay, ich muss mir mein eigenes Bild daraus machen, ich zeige euch mal alle Aspekte, denn es gibt nicht nur eine Seite darin und nicht nur, wie es halt eine Seite in diesem Konflikt eigentlich gibt.
Genau, der größte Kontrast war, glaube ich, draußen sterben Menschen und drin beschwert sich jemand, dass er scheiß WLAN hat und die Fotos nicht richtig hochladen kann. Du hast es gerade schon schön gesagt, wir bekommen die Kriegsreporterinnen, Kriegsreporter eben als Menschen porträtiert. Das schließt natürlich auch mit ein, dass man eine eigene Perspektive hat, der eigene Blickwinkel entsprechend Situationen färbt. Dann kommt es natürlich auch immer darauf an, mit welcher Seite bin ich denn eigentlich gerade unterwegs. Aber das halte ich für den Film hoch, dass nie dargestellt wird, dass jemand Blickwinkel verfälscht oder Dinge so arrangiert, dass sie nicht der Wahrheit entsprechen. Du hast es schön gesagt, es soll eröffnen, dass du halt eine eigene Perspektive nochmal die einholen sollst und siehst, das ist jetzt die Sicht eines Menschen, aber deine kann natürlich trotzdem eine andere sein im Endeffekt. Aber es ist nie so, dass jemand die Unwahrheit spricht oder es etwas falsch inszeniert, zum Glück.
Ja, sehe ich auch so. Also es ist trotzdem sehr deutlicher Kommentar in manchen Sachen, aber da können wir ja gleich nochmal drauf kommen. Aber es zeigt dir halt einfach, dass das alles dazu gehört, dass eben halt, so wie wenn man eben sagt, ne, so in so Kriegsfilmen, wenn man zeigen würde, okay, da sind nur Leute am Sterben und am Weinen, da wird auch selten gezeigt, ja, die Leute haben auch Spaß irgendwie und natürlich ist Liebe und irgendwie Humor auch noch dabei und das finde ich eigentlich in solchen Filmen immer sehr wichtig, dass nicht nur das Leid oder nur die Freude gezeigt wird, sondern alle Aspekte sehen und das mag ich sehr an der sehr ruhigen Inszenierungsart von Alex Garland, dass er sich da die Zeit nimmt und das alles abbildet.
Genau, und dadurch, dass es eigentlich auch ein Kriegsfilm ist und wir natürlich auch viel Action zu sehen bekommen, nimmt er sich auf jeden Fall genug Zeit für die Figurenzeichnung und die Entwicklung. Wie hat dir denn so allgemein die Entwicklung der Figuren gefallen? Fandest du das soweit schlüssig? Wir wollen jetzt natürlich nicht so viel spoilern, aber Lee macht ja gewisse Veränderungen durch. Wir lernen sie am Anfang kennen als harten Profi, ein bisschen zurückgezogen, vielleicht auch so ein bisschen emotional erkaltet. Und sie macht ja auch im Laufe des Films Entwicklung durch, weil ja auch ein Krieg im eigenen Land niemanden kalt lässt.
Ja, also das ist schon spannend, wie das aufgebaut wird. Ich finde auch, dass man merkt, wie sie da versucht, näher zu kommen und dann an manchen Stellen wieder auch merkt, okay, ich komme vielleicht jemandem zu nah und dann eben sich wieder abschottet. Und das ist das sehr Spannende, was ich am ganzen Film eben daran finde, dass die Beziehungen sind immer sehr fluide. Es werden immer neue Beziehungsmuster wieder aufgebaut. Dann erkalten da wieder die. Also so ein fluides Netz sozusagen, wer sich mir gerade mit wem gut versteht, so ein bisschen. Und das macht der Film eigentlich sehr gut und er lässt uns eigentlich so, aber dieses Glück, dass es eigentlich so diese Roadtrip-Community, so eine kleine Familie ist, die so ein bisschen intakt ist und so innerhalb dieses ganzen Dramas und Traumas auch wirklich so ein bisschen die kleinen Momente des Glücks hat und die eigentlich immer wieder aufploppen und dennoch aber wieder ein bisschen zerstört werden. Und das macht die Entwicklung der Charaktere für mich so intelligent gezeichnet. Ich bin am Ende, bin ich in manchen Szenen nicht ganz so einverstanden. Das ist vielleicht mein größter Kritikpunkt, aber über diese ganze Roadtrip-Strecke finde ich das eine sehr, sehr kluge Annäherung an dieses Schema. Wie können wir unsere Charaktere menschlich, aber jetzt auch nicht überkünstelt darstellen?
Ja, es ist wie so eine zusammengewürfelte Patchwork-Familie, die wir da eigentlich begleiten. Du hast quasi so Vater- und Mutterrolle, eine Kinderrolle in Anführungszeichen, beziehungsweise eher Teenagerin oder gerade aus dem Teenageralter raus.
So ein bisschen.
Genau, der Opa ist halt auch dabei, aber zum Glück nicht der meckernde Opa. Ja gut, zwischendurch auch ein bisschen. Wollt er das wirklich? Muss ich jetzt mit? Kann ich nicht hierbleiben? Aber zumindest ein herzlicher Opa, der auch mit dabei ist. Das heißt, die Figurenzeichnung hast du ja gerade schon erwähnt. Also ja, bis aufs Ende gehe ich da auch mit. Das hat für mich alles auch super funktioniert und man hat die Chemie der Charaktere gespürt und gleichzeitig entsprechend natürlich auch da von uns ein großes Lob an den Cast. Wie hat dir denn so die schauspielerische Leistung getaugt?
Ziemlich bombastisch eigentlich so. Das heißt, für mich als Doku-Liebhaber hat es einen sehr naturalistischen Schauspielansatz. Jetzt gar nicht unser großer Aspekt, dass man so überkandidelt Oscar-Performance-mäßig spielen muss. Ich glaube, da gibt es andere Filme, die dieses Jahr noch minimalistischer waren. Ich sag mal, nur so Zone of Interest war da noch mal ein bisschen mehr. Ich fand den trotzdem sehr natürlich in seiner Art und Weise und manchmal ein bisschen, in manchen Szenen ein bisschen too much, so ein bisschen, dass man da zu sehr auf die Tränendrüse gedrückt hat. Aber es gibt eine Szene, ich glaube, du weißt genau, welche ich meine. Ich meine die mit dem Laster und da wollen wir nicht zu viel vorwegnehmen. Aber ne, das war so die Szene, wo ich mir denke, okay, danach war eigentlich kein Zweifel mehr, dass dann da eigentlich im Cast eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt hat. Ja, also für mich perfekte Besetzung und ein sehr, sehr starkes schauspielerisches Niveau. Und ich sehe eigentlich den Vieren plus den ganzen Figuren, die drumherum auftauchen, auch sehr gerne zu.
Ja, definitiv. Und ich glaube, das war der ruhigste Moment und die ruhigsten 10 bis 15 Sekunden, die ich jemals in dem Kino hatte.
Glaube ich auch, ja. Also es war wirklich generell die ganze Szene wo alle so waren, okay, da raschelt jetzt niemand mit irgendwas.
Ja, da hat wahrscheinlich auch jeder drauf geachtet, nicht derjenige da jetzt zu sein, der jetzt die Stimmung zerstört. Also wenn ihr den Film gesehen habt, dann sagt uns gerne mal, wie ruhig es da bei euch im Kino war und ob da überhaupt jemand einen Mucks gemacht hat. Ihr werdet dann auf jeden Fall wissen, welche Szene wir dann meinen. Ja, es gibt ja durchaus die Kritik am Film, dass eben keine Stellung bezogen wird und dass da keine klare Kante gezeigt wird, wie so mancher sagt. Wie findest du dann, dass Alex Garland hier nicht explizit sagt, hier, das sind die bösen Rechten und das sind die guten Linken und die müssen gewinnen und die nicht. Hat dich das irgendwie gestört oder fandest du eben gerade dieses Offenlassen des Konflikts eine gute Sache? Du hast es ja eben schon so ein bisschen angedeutet.
Ich finde das ziemlich gut gelöst, weil also es wäre viel zu plump zu sagen, okay, wir haben jetzt einen bösen Präsidenten, sage ich mal, ne? Und also ein plumper Regisseur hätte da so eine Trump-Karikatur hingestellt und wir haben dann so eine nette rebellische Truppe so ein bisschen, die da halt gegen den vorgeht und dann marschieren sie nach Washington und dann nehmen sie ihn fest und sie zeigen es alles und alles ist gut und die Welt ist ganz lieb und Das Spannende ist in Civil War, dass wir eigentlich einen Präsidenten haben, den wir, Spoiler, gar nicht so viel sehen, sind wir ehrlich, und von dem wir auch eben nicht so viel wissen. Wir werden in diesen Konflikt reingeschmissen. Und von den Truppen wissen wir eigentlich auch nicht so viel, denn also die werden uns ja irgendwie doch so als die Lieben gezeigt, weil die kämpfen ja gegen den Präsidenten und die JournalistInnen sind ja meistens mit denen dabei. Aber so richtig wissen wir jetzt als ZuschauerInnen auch nicht. Vielleicht sind die total rassistisch und wollen einfach nur den Präsidenten loswerden. Der ist vielleicht auch nicht perfekt, aber vielleicht in anderen Sachen ganz gut. Also wir, uns wird ganz kurz immer so vorgegaukelt, ja, schaut mal, die könntet ihr mögen. Und dann denkt man sich, ah, verdammt, aber sind es wirklich die Guten so ein bisschen? Und das ist das Spannende, dass diese Ambivalenz richtig gut ist. Und ich verstehe dann diese Kritik nicht. Ja, der bezieht keine Stellung, weil ich finde, der bezieht sehr deutlich Stellung, nämlich für, vielleicht sollte man nicht gleich alles feiern und abkulten und mal kurz nachdenken, okay, sind die gerade die Guten oder nicht? Also diese Ambivalenz ist ja gerade die Stellung, die bezogen wird, dass eben nicht alles schwarz-weiß ist, wie es eben mal früher in Amerika ja das war, so dieses Us and Them, es gibt nur uns oder die und es gibt keine Graustufen, was vielleicht auch basierend darauf ist, dass es vielleicht nur zwei große Parteien gibt, es gibt Us and Them, es gibt keinen dazwischen so ein bisschen. Und das finde ich eine, ehrlich gesagt, eine ziemlich dämliche Kritik. Ja, der bezieht keine Stellung, weil ich finde, der bezieht sehr deutlich Stellung. Und wenn man dann auf die Bildanalyse geht, da bezieht er sehr deutlich Stellung, nämlich es ist ein Brite, der einen Film über Amerika macht, nämlich so wie Amerika normalerweise Kriegsfilme macht, nämlich und sich inszeniert im Krieg. Und das finde ich schon, da muss man jetzt nicht Politikwissenschaft auf Master studiert haben, um ein bisschen da Parallelen ziehen zu können.
Und ich finde, in manchen Momenten sagt er schon so ein bisschen durch die Blume, für welche Seite man denn sein könnte, wenn man denn hier Partei ergreifen wollen würde. Das ist ja die Rede davon, dass der Präsident zum Beispiel im Weißen Haus Journalistinnen und Journalisten erschießen lässt. Da kann man schon sagen, gut, wäre dann jetzt wahrscheinlich nicht mein Favorite, wenn ich Journalist wäre. Aber wie du schon sagtest, es geht ja einmal darum, was könnte in Zukunft sein und nicht anprangern, was gerade ist, sondern wenn ihr eure Konflikte nicht in den Griff bekommt, dann könnte das hinterher das sein, was euch blüht. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, du hast gerade schon gesagt, ein Brite, der auf Amerika blickt, sagt, guck mal, so inszeniert ihr euch, wenn ihr im Ausland Krieg führt und genauso könnte es bei euch zu Hause sein. Und die Zustände, die ihr hier im Film seht, wo ihr jetzt da vielleicht sitzt und sagt, boah, grauenhaft, hoffentlich passiert uns das nicht. Das ist das, was ihr jahrelang ins Ausland getragen habt, was man auch schön so an der letzten Einstellung im Film sieht, die wir jetzt natürlich nicht spoilern. Aber wenn ihr den letzten finalen Shot seht, dann werdet ihr sehen, das habt ihr wahrscheinlich auch schon x-mal irgendwo in den Nachrichten erlebt.
Eben genau, es geht ja auch, also eins der zentralen Themen, muss man einfach hier sagen, ist die Macht der Bilder. Und ich glaube, wer vielleicht ein bisschen älter ist, jetzt nicht 15, 16 und oder sich eben schon länger einfach mit der Macht sozusagen der US-amerikanischen Kriegspropaganda auseinandergesetzt hat, wie die immer ihre Kämpfe oder ihre Kriege sozusagen inszeniert haben, der wird da sehr deutliche Parallelen finden. Einfach wie zum Beispiel, keine Ahnung, auch Bilder damals, wenn als Soldaten da in Abu Ghraib irgendwie mit Leichen posiert haben und sowas. Das sind alles Themen, die da aufgegriffen werden. Und ich finde, dass da sehr, sehr deutlich gezeigt wird, nicht nur die USA, aber einfach wie westliche oder einfach eine heutzutage geartete Kriegspropaganda und einfach Kriegsbilder einfach gezeigt werden. Das kommt immer wieder vor. Und ich finde, dass er das auf eine sehr kluge und sehr, ja, durchdachte Weise macht.
Ja, einmal die Entzauberung der Selbstinszenierung. Ich finde gerade die Visualität allgemein des Films, aber auch wie er mit diesen Bildern spielt, hat mir sehr gut gefallen. Denn du hast natürlich nicht nur Kriegsreporter und Kriegsfotografinnen, die tätig sind, sondern wir sehen auch zwischendurch einfach die Fotos, die geschossen werden. Und das ist wirklich, wie ich finde, ein super starkes Stilmittel, dass er einzelne Frames rausnimmt und uns wirklich als diese Kriegsfotografien zeigt, die mit den Kameras unterwegs sind, als wenn sie quasi Waffen in der Hand hätten und schießen, sie schießen ja im wahrsten Sinne des Wortes, dann aber eben Fotos. Und die Momente, die da festgehalten werden, diese einmal zu sehen, nochmal diesen Grauen festgehalten zu bekommen und gleichzeitig aber zu sehen, wie es dazu gekommen und wie viel Banalität steckt da manchmal drin, fand ich sehr faszinierend.
Total, also auch wirklich, dass man sieht, auch wie das visuell gestaltet ist so ein bisschen, ne? Also die, auch da die Macht der Bilder einfach. Ich glaube, ich müsste ein Phrasenschwein aufmachen, wenn ich das jedes Mal erwähne, aber wirklich, also wie auch dieses gefilmt ist sozusagen, dass der wirklich sehr viel Wert darauf legt, hier schaut mal, wir zeigen nochmal so einen Zoom, wie wir es bei einer Kamera kennen, so ein bisschen eine Fokusverschiebung, Und auch wirklich die einzelnen Bilder, wie du meinst, auch in Schwarz-Weiß und in Farbe, weil Lee und dann Katie Spaneys Figur, Jesse und Lee haben verschiedene Kameras. Nämlich Lee hat eine Farbkamera und Jesse hat eine Schwarz-Weiß-Kamera. Und dass man auch da die Unterschiede sieht, sozusagen, wer legt worauf eher den Fokus, wer ist eher auf das Light und wer ist vielleicht auf das Waffengeschütz sozusagen, wer stellt die Menschen im Vordergrund, wer das Kriegstreiben. Also dass man da merkt, das sind alles Arten von Inszenierung innerhalb des Films und ich finde das einen sehr bedeutenden und sehr spannenden Film, einfach wie der eben das Bilderschießen und das Bildermachen, Bilder erzeugen einbaut.
Ja, und auch die Vergleiche, die da gezogen werden, so zwischen Soldaten und Kameraleuten, wie dann eben gesagt wird, so jeder Schuss muss sitzen, ich habe nicht mehr so viel Munition sozusagen, wenn nicht mehr so viele Bilder auf der Filmrolle sind. Und was mir gerade auch einfällt, weil du jetzt auch nochmal den verschiedenen Fokus angesprochen hast, die unterschiedlichen Kameras, wir haben ja witzigerweise mit Jesse die jüngere Figur, die noch eine alte Analogkamera benutzt. Und mit Lee die erfahrene Figur, die quasi die schnelle Digitalkamera bevorzugt. Das finde ich auch einen spannenden Ansatz.
Ja, total. Also ne, das ist dann auch die Kunst des Krieges so ein bisschen gegen sozusagen die maschinelle Verarbeitung. Also das sind alles so Diskurse, die der Film aufmacht. Und das ist eigentlich auch wirklich alles ein sehr komplexer Rahmen, sage ich mal, den man da aufbauen könnte. Ich finde den sehr schön einfach aufgebaut, was da für Unterschiede gezeigt werden. Also, dass die Person und ihre Kamera ist sozusagen, ne, wie bei Harry Potter, irgendwie die Person hat ihren eigenen Zauberstab und so jede dieser Kriegsfotografin der beiden hat ihre eigene bevorzugte Waffe, in Anführungszeichen. Oder auch wenn die mal in ein Kriegsgebiet gehen, dass wenn die sich wirklich um Ecken ducken, dann haben sie auch ihre Kamera wie so ein Gewehr sozusagen aus dem Ego-Shooter auch immer da bei sich dran und gehen dann um die Ecke rum, schauen sich um und dann wird schnell ein Bild gemacht. Also das ist alles eine sehr kriegerische Inszenierung und das passt auch einfach dazu, wie man sich das vorstellt vielleicht.
Ja, und auch gerade, dass die Soldatinnen und Soldaten dann die teilweise eine Schulter packen, zurückziehen, mitführen, ne, wie als wenn die halt zum Team mit dazugehören. Das fand ich extrem spannend zu sehen. Und ich glaube, die analoge Kamera bei Jesse trägt auch so ein bisschen dazu bei, um ihre Entwicklung zu zeigen, weil sie ja mit dieser analogen Kamera drauf achten muss, wie ist die Belichtung, wie ist der Fokus. Das ist nicht wie bei einer Digitalkamera oder bei unserem iPhone, wo wir einfach, es gibt natürlich auch Android-Smartphones, wo du einfach das Smartphone irgendwo hinhältst, Autofokus kurz abdrücken und fertig, sondern sie muss wirklich gucken, habe ich das Objekt im Fokus, ist die Belichtung, stimmt die, habe ich es nicht überbelichtet, ich muss es hinterher entwickeln und das zeigt quasi anhand ihrer Profession, ihrer Entwicklung, wie sie eben von überbelichteten, verwaschenen Bildern hinterher zu den glasklaren Hochkontrast-Shots kommt.
Total, also da merkt man, wie einfach auch aufgebaut wird in die Personenentwicklung. Es sind eigentlich alles sehr, sehr kleine Details und ich möchte eigentlich gar nicht so viel noch dazu verraten, weil ich glaube, wenn man da einfach sich die Zeit nimmt und sich im Film darauf fokussiert, was wird denn da alles über Bilder, Bildentwicklung, also nicht nur wie entwickle ich ein Foto im klassischen Analogkamerastil, sondern wie entwickelt sich das Bild, wie reagiert das Bild auf äußere Eindrücke. Ich glaube, da kann man sehr viel, in Anführungszeichen, Spaß damit haben, wenn man darauf achtet.
Ja, ihr seht, Civil War ist nicht einfach nur ein ja, Action-Kracher, wo es überall explodiert, obwohl A24 ja gesagt hat, das ist so der große Film zu der kleinen Neuausrichtung, die sie machen. Die wollen ja mehr Blockbuster, mehr Mainstream-Kino machen. Wenn das so wird wie Civil War, sind wir zwei, glaube ich, ganz froh, weil das heißt dann nicht nur einfach flaches Mainstream-Action-Kino, sondern Action-Kino mit Hirnschmalz und wo man wirklich viele Details entdecken kann. So als kleinen Abschluss, Leo, wie fällt denn ein Fazit zu Civil War aus und wie hat dich der Film denn im Ganzen mitgenommen? Hat er was in dir ausgelöst?
Ich finde es ganz spannend, weil als du meintest, ja, das ist so ein bisschen der Action-Kracher von A24, so ein bisschen dieses Jahr, dachte ich mir fast, ja, eigentlich die Action-Szenen war eigentlich das Schwächste am Film, so ein bisschen. Also, wenn es dann so, wenn man weiß, okay, es muss ein großes Finale geben, das große Finale ist vielleicht das, was mich am wenigsten beeindruckt hat, so ein bisschen. Was nicht heißt, dass es ein schlechtes Finale ist, aber es ist das, was mich am wenigsten beeindruckt. Und ich finde, dass es dennoch ein Film ist, der dann auch viel, glaube ich, mit den falschen Erwartungen eines Publikums spielen könnte, weil wenn ich sehe, okay, der läuft im IMAX, Dolby Surround, dann bei mir auch im Cinemax Multiplex Kino, dann denke ich mir, okay, da werden Leute vielleicht reingehen, die wollen vielleicht so ein so ein Mission Impossible oder Top Gun, am Ende wird geballert und am Ende ja so, vielleicht so eine Art Spieleverfilmung wirklich so ein bisschen. Okay, am Ende gibt's halt eine Endmission und du musst irgendwie den Präsidenten killen, so ein bisschen, wie man es eben aus Videospielen kennt. Und ich glaube, die würden ein bisschen enttäuscht werden. Dennoch, da finde ich es eigentlich einen ganz klugen Ansatz, da dieses Nachdenkliche reinzubringen. Ich weiß nicht, ob es für alle BesucherInnen, die sich darunter was vorstellen, das Richtige sein wird. Aber mir persönlich hat der sehr gut gefallen, weil er eben zeigt, Blockbuster, also große Leinwand, geile Kameraarbeit, fetter Sound. Sounddesign ist auch übrigens grandios, haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber das muss halt nicht, es ist nicht nur eben diesen Top Gun, Fast and the Furious etc. pps vorbehalten, sondern das dürfen auch Filme sein, die sich was trauen, die ein bisschen mehr dahinter haben, und es muss nicht nur sozusagen die Reihe Dune, Fast and the Furious, alles Mögliche, die einfach auf Bombast stehen, geben, sondern auch Filme, die einfach sagen, wir wollen vielleicht ein bisschen nachdenklicher sein, aber wir wollen halt trotzdem irgendwie ein gutes Setting einfach für unseren Film haben.
Ja, das Sounddesign ist wirklich Bombe. Also gerade wenn du das in Dolby Atmos schaust und wenn du wirklich diese Gewehrschüsse aus allen Richtungen hörst, wenn du Personen hinter dir auf einmal hörst, so schräg hinter dir irgendwelche Soldaten dich anbrüllen. Also es war wirklich auch großartig, was das Sounddesign angeht. Und ich kann dir da nur zustimmen. Also ich denke auch, dass viele dabei sind, die vielleicht Call of Duty erwarten, aber hinterher dann Last of Us oder Far Cry 5 erhalten. Das heißt, eher so eine ruhigere Art, das Ganze anzugehen. Viele Einzelschicksale, auch viele Schicksale, wo man vielleicht überrascht wird, wie sich Personen dann entwickeln oder als was sich Personen rausstellen. Von uns kriegt er aber trotzdem glasklare Empfehlungen. Also wir haben, denke ich, schon jetzt super viele positive Punkte genannt, warum ihr ins Kino rennen solltet. In Toasties ausgedrückt gebe ich 5,5 und ein dickes Herzchen. 5,5. Kannst du mal sehen. Ich habe die Skala gesprengt. 4,5 Toasties natürlich. 4,5 von 5 und ein dickes Herzchen. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, bei mir ein bisschen schwächer, aber trotzdem auch sehr gute, sehr gut gemeinte 4 von 5 Toasts. Mit Potenzial nach oben. Also ich bin ja dann meistens auch so, ich gebe dem mal ein bisschen noch Zeit, weil direkt so nach der Pressevorführung war ich so, okay, ja, mal schauen, wie ich den finde, und nach ein, zwei Tagen war er immer noch in meinem Kopf und ich denke mir trotzdem, bei einem Rewatch wird der vielleicht noch mal ein bisschen wachsen oder eben auch nicht, deswegen gibt es erstmal die 4, aber ein fettes Herz und auf jeden Fall von mir auch eine dicke, dicke Empfehlung, den sich auch in einem Multiplex anzuschauen. Ich weiß, es wird sich komisch anfühlen, weil, also so, ne, so, den erwartet man vielleicht nicht im Multiplex, aber ich glaube, der lohnt sich auf jeden Fall, deswegen schaut ihn euch, weiß nicht, ob man den unbedingt im IMAX braucht, aber schaut ihn euch auf jeden Fall in dem Kino mit der besten Tonqualität an. Also das ist wirklich für mich absolutes Muss.
Ja, definitiv. 120% hat der Manu von Insermoin jetzt gesagt. Schönen Grüße an der Stelle. Wir geben 120%. Ich kann auch nur eine dicke Empfehlung aussprechen. Also gerne sucht euch die größte Leinwand mit dem fettesten Sound, die ihr finden könnt. Zieht euch Civil War rein und sagt uns hinterher gerne, wie euch der gefallen hat. Lasst nicht nur für den Film viele Sterne da, sondern auch für uns bei Spotify, Apple Podcasts und Co. Und schaltet das nächste Mal wieder ein zum Filmfrühstück. Danke, Leo, dass du dir Civil War mit mir vorgenommen hast. Und
danke, dass ich da sein durfte und ja, mit dir mit dem Auto durch diesen Film durchrasen durfte.
Sehr gerne. Wir fahren gleich nicht mit dem Auto, aber mit der Bahn zum Fantasy Filmfest. Hoffentlich hat es auch den einen oder anderen von euch dahin verschlagen. Und wir sagen bis zur nächsten Woche. Tschüss.
Tschüss.